Die E-World Energy and Water steht vor der Tür. Vom 11. bis 13. Februar treffen sich die führenden Köpfe der Energiebranche in Essen. Tauchen Sie ein in die Themen der Zukunft. Von der Wasserstoffherstellung über digitale Technologien bis hin zu innovativen Speicherlösungen. Netzwerken Sie mit Entscheidern und gestalten Sie die Energiewirtschaft von morgen mit. Sichern Sie sich jetzt mit dem Code eWorldPodcast Ihr kostenfreies Ticket auf e-world-essen.com. Nutzen Sie den Code eWorldPodcast und seien Sie im Februar mit dabei.
Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch für eine neue Folge eures Lieblingspodcasts aus der schönen Welt des Wasserstoffs und aus der schönen Welt des Wasserstoffs. Heute wieder zu uns gekommen, Johannes. Ein Wasserstoff All-Star, würde ich mal sagen.
Ja, hallo Martin. Grüß dich, Robert. Ihr kennt ihn vielleicht jetzt schon, weil er war natürlich schon mal bei uns.
Unser ja, Star. Ist aber Jahre her.
Ja. Aber ja, für die, die dich jetzt nicht gleich mit dem Vornamen kennen, heute ist zu Gast bei uns Robert Seehaver. Er kommt aus dem hohen Norden von Deutschland und kümmert sich darum, dass man aus Windkraft Wasserstoff erzeugt. Ganz kurz gesagt, ist das richtig?
Ja, wunderbar. Moin, moin, aus dem hohen Norden angekündigt. Dann müsste ich auch klassisch mich begrüßen, ja, genau. Ne, und grüße euch natürlich. Schön, dass ich wieder hier sein darf. Freut mich sehr, Martin, Johannes, dass ihr mich wieder an die Bar lasst und dass wir uns ein bisschen über unser Lieblingsthema Wasserstoff austauschen können. Wunderbar, ich freue mich drauf.
Ja, jederzeit. Wir hatten ja, glaube ich, damals, es ist, glaube ich, ungefähr 2 Jahre her. Jetzt musst du mich korrigieren, Robert, aber ich glaube, ja, ungefähr zwei Jahre her, genau. Als du zum ersten Mal hier bei uns an der Hydrogen Bar zu Gast warst. Und schon damals haben wir ja über euren, im Endeffekt, Verein gesprochen, der sich da nennt Aquaventus. Wie es der Johannes ja schon gesagt hat, es gibt jetzt sicherlich einige Hörer, die diese Episoden damals vor 2 Jahren nicht gehört haben. Von daher wäre es natürlich sinnvoll, wenn du in wenigen Sätzen uns nochmal schnell sozusagen auf den aktuellen Stand bringst, wer du bist und wer vor allem auch Aquaventus ist.
Genau, wunderbar. Kann ich gerne machen. Mein Name, ne, Robert Seehaver, wurde schon mehrfach gesagt. Ich bin jetzt seit 2,5 Jahren Geschäftsführer des Fördervereins Aquaventus oder richtig Aquaventus Förderverein E.V. Das ist eine Institution, die wurde vor etwas mehr als 3 Jahren auf der Insel Helgoland gegründet, weil sich ein paar Überzeugungstäter da in den Kopf gesetzt haben. So viel Offshore-Wind, der hier gebaut werden muss, der auch gebaut werden soll. 70 GW ist ja das deutsche Ziel. Den müssen wir halt sektorkoppeln, den müssen wir halt auch vernünftig abtransportieren. Lasst uns doch einfach die Elektrolyse mit aus dem Meer nehmen. Ganz einfach gesagt. Wir finden auch Onshore-Elektrolyse wichtig. Überall soll so viel in erneuerbare Strom speicherbar gemacht werden wie möglich, weil wir haben natürlich immer noch weiterhin das Problem der Asynchronität zwischen Produktion und Verbrauch. Und je mehr wir auf Erneuerbaren, das heißt Wind und Solar gehen, desto größer wird halt dieses Problem. Wasserstoff, wissen wir alle hier in dem Podcast, ist eine der elementaren Lösungen oder fundamentalen Lösungen dafür. Aber um das halt offshore und Nordsee spezifisch kostengünstig umzusetzen, macht es halt Sinn, die Technologie mit aus dem Meer zu nehmen, um sie da halt zur Anwendung zu bringen und dann in eine Pipeline einzuspeisen, die ans Kernnetz angeschlossen ist und sie dann in die Verbrauchszentren vorrangig im Westen und im Süden von Deutschlands zu bringen. Also den grünen Wasserstoff, den wir da brauchen als Energieträger. Genau, Förderverein, 100 Mitglieder ungefähr. Also ich sage das immer so, da sind viele Unternehmen, die auch aus der Wasserstoff- und Offshore-Branche schon kommen. Viele Unternehmen auch aus dem Anlagenbau, die natürlich hier sehen, was für eine Möglichkeit das bietet, aber auch viele Überzeugungstäter, die einfach sagen, okay, wir brauchen die Systemintegration, wir brauchen hier den sektorgekoppelten Ansatz. Wir müssen halt gucken, dass wir neben der Elektrifizierung, die Vorrang hat, natürlich auch gucken, wie wir halt das Speicherproblem, wie wir das Transportproblem halt kostengünstig umsetzen.
Ja, also es ist ein wahnsinnig breites Feld, muss man sagen, was ihr da beackert. Inwiefern seid ihr da quasi mehr in der Theorie und Planung und Untersuchung unterwegs? Und inwiefern, wieso lacht ihr da so hier?
Nein, schöne Frage, sehr gut.
Am Ende muss es ja auch umgesetzt werden. Und da ist die Frage, macht ihr das wirklich, dass ihr dann wirklich einen Windpark betreibt und dann Elektrolyse? Oder seid ihr da einfach der Enabler für die Firmen, die da am Meer Windräder aufbauen, dass die halt was an die Hand bekommen, um das wirklich umsetzen zu können?
Ja, sehr gute Frage. Da habe ich jetzt 2 Fragen eigentlich in deiner Frage gesehen. Einmal Theorie und Praxis. Wie viel Theorie, wann kommen wir da in die Praxis? Und einmal, was macht jetzt der Förderverein? Was machen und wer setzt dann um? Also vielleicht die erste Frage. Wir sind noch arg auf der theoretischen Ebene unterwegs, das ist richtig. Aber ganz konkret sind wir jetzt ja mit dem Wasserstoffkernnetz und unserem Projekt Aquaductus jetzt, ich will sagen, kurz vor der Praxis, aber ab nächstem Jahr laufen ja da die Bagger und werden die ersten Arbeiten dafür absolviert. Wir kommen jetzt von der Theorie in die Praxis, das ist auch unser Anspruch. Wir sind in unserem Förderverein, ich sage es immer so ein bisschen flapsig, wir sind kein Think Tank, wir wollen eher ein Do-Tank sein, aber das eigentliche Doing sind wiederum die Mitglieder aus unserem Verein, die uns natürlich unterstützen. Du sagst, es ist ein breites Feld, Johannes. Deswegen kann jetzt beispielsweise ein Gastransportnetzbetreiber nicht zeitgleich auch noch Offshore-Elektrolyse entwickeln oder ein Elektrolyseurhersteller kann sich nicht um Windräder und um den Offshore-Abtransport kümmern. Deswegen, das sind alles so die Koordinierungsaufgaben, die denn der Förderverein wir übernehmen, indem wir halt verschiedene Möglichkeiten bieten, hier das Wissen zu verteilen, die Teilnehmer oder die Mitglieder in unserem Verein zu vernetzen, dass wir halt auch gemeinsam Projektideen ausarbeiten, die dann wiederum, das ist jetzt der zweite Teil deiner Frage, von den einzelnen Projekten halt auch realisiert werden. Also da machen wir uns nichts vor. Ein Förderverein mit gemäß deutschem Vereinsrecht, der so viel im Jahr ausgeben darf, wie er einnehmen kann, der kriegt da keine Infrastrukturanlagen hin, die 40 Jahre dann im Meer liegen. Das geht einfach vom juristischen Setup halt auch nicht. Aber es ist auch gar nicht unser Anspruch. Das wollen wir gar nicht. Dafür gibt es ja die Spieler am Markt, die sich bestens zu eignen und die da halt auch schon weitaus größere Erfahrung und Struktur dafür haben. Die sollen das ausmachen. Aber wir arbeiten insofern zusammen, dass wir hier gucken, wie harmoniert das am besten und dann bringen wir halt auch die Idee ganz gerne hier über Podcasts, über Industrieveranstaltungen, über direkte Gespräche mit Ministerien und Politikern natürlich nach vorne und hoffen, dass die auf fruchtbaren Boden fällt. Jede Beteiligte da den Sinn der Idee findet, um dieses Neue halt auch zu schaffen, diese Innovationen nach vorne zu treiben. Gibt es noch nicht. Deswegen muss man auch teilweise ein bisschen um die Ecke denken oder out of the box. Und dafür, das sind halt wir als Förderverein, diesen Prozess halt anzustoßen und in die Gänge zu bringen. Ja, aber hinten dran bleiben die Unternehmen und die sollen das auch gerne machen.
Ja. Wie ist denn der aktuelle Stand, Robert? Weil ich kann mich erinnern, dieses Schlagwort ist jetzt natürlich ein bisschen halt vereinfacht gesagt, aber dieses Wort eben halt Aquaductus, das hast du ja auch in unseren letzten Podcast-Episoden schon erwähnt. Hast da auch einen Ausblick gegeben, halt wann das sozusagen Realität werden könnte. Auf der anderen Seite haben wir jetzt ja vor wenigen Wochen erst diese aktuellen Entwicklungen auch zum Kernnetz. Wir hatten ja auch eine Podcast-Episode vor kurzem dazu, dass eben jetzt der Ausbau des Wasserstoffkernnetzes in Deutschland eben sozusagen jetzt genehmigt wird und dass es wirklich stattfinden wird, dass es wirklich kommen wird. Und das ist ja auf jeden Fall so, natürlich das Kernnetz und euer Vorhaben, wenn man es mal so nennen möchte, Aquaductus, die hängen ja im Endeffekt sehr eng zusammen quasi.
Genau, das ist ganz wichtig. Also es war immer schon, als wir uns vor 2 Jahren unterhalten hatten, da hatten wir halt die Pipeline als, hat ja noch keiner vom Kernnetz geredet. Es ist aber dennoch, war schon von Anfang an unser Backbone. Weil die Pipeline ganz, ganz einfach kostet genauso viel wie ein 2 Gigawatt Stromkabel. Wenn ich jetzt aber durch die Pipeline beispielsweise 10 Gigawatt an Energie bringe, was genauso teuer ist wie ein Stromkabel, dann kann jeder Grundschüler sofort erkennen, dass hier mit 20% der Kosten der Infrastruktur hier ein gehöriger Kostenvorteil erzielt wird, weshalb es auch Sinn macht, über die Offshore-Elektrolyse nachzudenken. Die Aquaductus Pipeline ist für uns ein Enabler. Vor einem Jahr, ich glaube am 15. November 2023, ging das Kernnetz ja da in die Revision und in die Diskussion. Und jetzt am 22. Oktober diesen Jahres wurde es halt final von der BNetz beschlossen. Aquaductus ist PCI notifiziert, also Project of Common European Interest. Das heißt, weil es auch schon angedacht ist, sich mit Ländern wie oder Jurisdiktionen wie Dänemark, Holland, UK und Norwegen zu vernetzen. Das heißt, die Idee dahinterliegend ist ein Offshore-Pipeline-Netzwerk, wovon halt Deutschland mit dem Kernnetz national den ersten Schritt nach vorne tut. Aber international kann man schon sagen, Offshore die Pipeline halt in der Dimensionierung von 20 Gigawatt in die Nordsee legt. Und ihr hört schon, Aquaductus Claim ist immer 10 Gigawatt. Es ist noch Platz für andere Wasserstoffmengen. Passt auch zur Importstrategie, die das BMWK im Sommer veröffentlicht hat. Wissen wir, dass die Nordsee nicht nur aus der deutschen ABZ besteht, dass Länder wie Holland oder auch UK weitaus größere Flächenpotenziale halt auch haben. Und weil vor 2 Wochen in Schottland, die haben 96% grünen Strom, die haben 20 Gigawatt an Offshore-Wind quasi aus Scotwind-Projekt rumliegen. Und die letzten 4% in dem eigenen Strommix, die grün zu bekommen, das ist nicht so deren Antrieb. Deren Antrieb ist eher, die Flächen auch zu bewirtschaften, dann Wasserstoff herzustellen und dann den Importbedarf, den Deutschland ja auch hat, über die Pipeline halt zu decken, sodass die Pipeline im Endeffekt eine Import-heimische Produktionspipeline ist. Genauso ist es zu sehen, genauso wurde es auch verstanden und im Kernnetz sind halt die Würfel oder die ersten Puzzlestücke hierfür eingerichtet worden, damit es halt so funktioniert. Also sehr erfreulich für uns. Dennoch hat es länger gedauert, als wir gedacht haben, muss ich auch dazu sagen. Aber vielleicht, wenn wir jetzt soweit im Wasser waren und unters Wasser geguckt haben, ein Punkt, der noch ganz wichtig ist, wir müssen ja aber auch die Elektrolyse jetzt im Offshore-Bereich ermöglichen. Und rechtlich ist sie schon ermöglicht. Wir haben da eine Fläche, die heißt Zen 1, die hat 1 Gigawatt an Offshore-Windpotenzial. Die sollen halt von Konsortien und Mitgliedern aus dem Verein bebaut werden. Aber da ist halt auch so ein bisschen, wisst ihr alle, den kleinen Blues, der jetzt gerade in der Industrie gesungen wird, De-Risking ist das Zauberwort. Da müssen wir halt noch einen Zwischenschritt einlegen. Da sind wir wieder als Förderverein ganz aktiv, um diesen Pilotgedanken nochmal zu forcieren. Weil wir müssen die Offshore-Elektrolyse, müssen den Elektrolyseur mit aus Wasser nehmen, um halt es in der Pipeline einspeisen zu können, den Wasserstoff, um halt die Kostenvorteile aus den gesparten Stromkabeln zu ermöglichen. Und dafür brauchen wir halt auch eine Technologie, die funktioniert. Und hier gibt es halt schon einige Pilotprojekte, H2 Mare in Deutschland zu nennen. Da gibt es aber Sea Life und Hope. Also das eine ist in Frankreich, das andere ist in Belgien, die es gibt. Dann gibt es das Oyster-Projekt oder das Dolphin-Projekt in UK. Dann gibt es halt auch das Poseidon-Projekt in den Niederlanden. Also es ist ganz erfreulich, dass sich hier einiges tut, bis auf noch in der deutschen AWZ. Aber ich glaube, wir sind guter Dinge, dass wir da auch demnächst Positives nicht verkünden, aber arrangieren können.
Mhm. Du hast jetzt viele so Beispielprojekte genannt. Wie sind da deine Einschätzung zu der Technologie? Ist das alles quasi wirklich noch im Probestadium oder würdest du sagen, da in Frankreich, in Belgien, die haben das jetzt erprobt und eigentlich muss man nur noch bestellen und dann wird es angeliefert so ungefähr?
Also ich glaube, einfach bestellen und dann wird es angeliefert, kann man machen. Aber, jetzt kommt das Aber. Wir wollen ja hier Anlagen auch hinstellen, die Jahrzehnte erhalten. Vielleicht im ersten Schritt dominant, also vor allem Erkenntnis liefern, wie wir dann noch weiter skalieren können, wie wir noch weiter die Kosten nach unten bringen können. Wir werden mit Wasserstoff auf dem Weltmarkt konkurrieren müssen. Das heißt, auch wenn der Wasserstoff technologisch und ingenieursleistungsmäßig anspruchsvoll ist, muss er sich auf dem Weltmarkt behaupten. Das geht halt nur mit geringen Kosten, mit einer funktionierenden Wertschöpfungskette und auch die halt eine funktionierende Technologie zusammenstellt. Dafür ist es ganz wichtig, dass wir schrittweise nach oben gehen. Also wir könnten jetzt Anlagen bestellen und die auch hinsetzen, aber es gibt aktuell, das ist mein Kenntnisstand, wenig Hersteller der Technologie. Und das ist auch Wasseraufbereitung, Wasserentsalzung, die Elektrolyse, die Kompression hinterher dann für die Pipeline, die halt den Infrastruktur- oder den Langlebigkeitsgedanken da so verinnerlichen. Also die PEM-Elektrolyse, die ist 15, 20 Jahre alt, sag ich mal so. Die hat natürlich enormen Sprung gemacht in den letzten Jahren. Wenn ich jetzt so eine Anlage offshore hinstelle, möchte ich ja als Entwickler eine gewisse Performance-Garantie haben, eine gewisse Langlebigkeitsgarantie. Da werde ich mich ja nicht mit abspeisen lassen mit, ja, liefer das, stell das hin und wir gucken mal, wie es funktioniert. Das ist ja große Investition. Deswegen müssen auch die Unternehmen in der Wertschöpfungskette gewisse Performance-Garantien und Haltbarkeitsgarantien geben, die sie aktuell noch nicht geben wollen und können, weil ihnen da die Erfahrung halt noch fehlt.
Ja.
Das ist der Punkt.
Ja. Wie schätzt du denn diese technologische Seite ein, jetzt gerade im Verlauf der Jahre? Ich meine, ihr habt damit ja nicht gerade gestern angefangen, sondern seid da schon länger auch im Geschäft. Ist auf der Seite der Hersteller der Technologie, jetzt speziell natürlich der Elektrolysesysteme, verändert sich da was quasi? Merkt ihr, dass die Technologie da vielleicht ausgereifter wird und man eher jetzt in Richtung Performance-Gedanken schon geht oder ist man immer noch relativ am Anfang?
Ich denke schon, da trennt sich jetzt gerade so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Ich glaube, auch als wir jetzt mit Aquaventus, oder wir waren ja nicht die Ersten, die Offshore-Elektrolyse angedacht haben. Es gibt ja die Überlegung halt auch im Nachbarland in Holland, die sind ja auch ziemlich weit, was das angeht, haben ja auch mit Demo 1 und Demo 2 weitere Großprojekte in der Pipeline, die sie da auch auf die See ziehen wollen. Bei denen ist natürlich so der Hintergrund ein bisschen anderer, weil sie halt eine unglaublich große Offshore-Fläche haben und im Verhältnis dazu einen geringen Verbrauch, ein bisschen anders als bei uns. Die Hersteller der Elektrolyseure haben sich das natürlich schon frühzeitig angeschaut. Aber nur beim The proof of the pudding comes with the eating, wie der Engländer jetzt so sagen würde. Die ersten Demonstrationsprojekte haben natürlich dann auch gezeigt, wo liegen hier die Schwierigkeiten, wie müsste ich das machen, welche Technologie ist am sinnvollsten. Dann gibt es natürlich auch Umweltauflagen, die zu Recht beachtet werden müssen. Wir haben ja diese SOEC scheidet schon mal aus, weil mit 700 Grad auf der See macht es von daher halt wenig Sinn. Jetzt habe ich hier alkalisch und PEM noch zur Auswahl. Alkalisch, ich bin kein Technologieexperte, aber was ziemlich einleuchtend für mich jeweils ist, ist, dass alkalische Elektrolyseure sehr groß sind von ihrem Platzverbrauch. Mhm. Was wiederum heißt, mehr Platz heißt mehr Anlagen, die ich offshore installieren muss. Und da steigen halt meine Kosten. Das heißt, da engt sich schon mal der Kreis der Elektrolyseurhersteller etwas ein. Und diese wiederum haben dann wieder auch ihre eigenen Absatzmärkte, ihre eigenen Verträge, ihre eigenen Marktpotenziale, die sie sehen. Und wollen halt natürlich, müssen sie zuerst das bedienen, was sie können. Und müssen dann halt Technologie, Entwicklung und Innovation dann im zweiten Schritt vorantreiben. Und das machen sie natürlich nicht Harakiri-mäßig. Das muss natürlich auch ein bisschen versiert sein und kaufmännisch, technologisch sinnvoll. Da gibt es einige, die haben sich, sind auch bei uns im Förderverein aktiv und auch darüber hinaus. Die gucken sich das ganz gezielt an. Aber was wirklich helfen wird, ist halt, gibt es ja auch schon teilweise in den Pilotprojekten, diese Elektrolyseure dann offshore zu ziehen und zu gucken, wie reagiert der eigene Elektrolyseur mit der ganzen Peripherie drumherum, mit den Schläuchen, mit den Modulen, dann bei einem Salzgehalt von 3,5% im Wasser, wie in der Nordsee, und demzufolge dem Luftsalzgehalt, der daraus resultiert. Das kann laut den Aussagen ganz anders sein, wie schon in der Ostsee oder wie am Atlantischen Ozean vor Frankreich. Also es ist halt sehr spezifisch für die Umgebung, deswegen sind da halt auch die kleinen Schritte, wie gesagt, wichtig, um halt dann schnell groß zu werden.
Jetzt, wenn ihr sagt, groß werden, du meintest vorher, ihr startet die Pilotprojekte, es gibt dieses Aqua Primus, ich glaube, darüber haben wir vor 2 Jahren auch schon mal grob gesprochen. Wie ist denn jetzt euer Blick in die Zukunft? Was würdest du schätzen? Du hast gemeint, nächstes Jahr wollt ihr wirklich ins Doing kommen mit der Pipeline, dann müssen ja auch die Elektrolyseure installiert werden. Wo glaubst du, liegen wir zeitlich gesehen, dass es wirklich Richtung großskaligen Elektrolyseurbetrieb auf dem Meer geht?
Ganz ehrlich, liegen wir deutlich hinter dem Plan, als wir vor 3 oder 2 Jahren gedacht haben. Das muss ich ehrlich sein. Ich glaube, das, aber da reihen wir uns quasi in den ganzen
Wasserstoffmarkt ein. Das ist eine gute Gesellschaft, ich wollte gerade sagen. Genau.
Das sind wir eine gute Gesellschaft. Das sind wir auch eine gute Gesellschaft mit Windausbau und mit PV-Ausbau und vor allen Dingen auch mit dem Netzausbau onshore und offshore. Das ist halt leider so. Aber wir nehmen ja trotzdem, wir laufen ja jetzt nicht weg und wir nehmen ja die Herausforderungen an. Ganz wichtig ist, wie ich eingangs sagte, die Pipeline ist schon der Türöffner. Und als wir uns vor 2 Jahren nochmal getroffen haben, haben wir doll auf die Sen1-Auktion, das heißt die ersten Gebiete im Meer, die mit dem Offshore-Elektrolyseur versehen werden sollen, fokussiert, haben da auch stark lobbyiert, haben dann aber wiederum von den Mitgliedsunternehmen nach und nach so schlechten Nachrichten kommt man ja nicht allzu gerne um die Ecke, zu vernommen, dass ein bisschen reservierter, ein bisschen mehr das Risiko im Vordergrund sehen. Ich meine, die großökonomische, makroökonomische Großwetterlage hat da auch ihren Beitrag zu geleistet. Zinsen von 1% auf 4-5% hoch. Dann kann ich mein Projekt IRA von 7% irgendwie, da ist, bleibt nicht mehr viel hängen als Entwickler. Da muss ich mich einfach nochmal neu aufstellen und fokussieren. Da reihen wir uns ein. Aber ich denke schon, uns des Risikos mehr bewusst geworden in den letzten Jahren, definitiv. Aber die eigentliche Story vom schrittweisen Hochlauf, die ist weiterhin intakt. Deswegen dieser Pilot, dann diese 1 als Demonstrationsskalierung und Kommerzialisierungsphase, die steht nach wie vor. Was die Pipeline ja ermöglicht, diese Aquaventus-Story, die macht ja von hinten erzählt richtig Sinn. Diese Einsparpotenziale von der Offshore-Elektrolyse mit Entfernungen 200, 300, 400 Kilometer vom Festland entfernt, weil ich dadurch natürlich das Seekabel spare, die macht da erst Sinn. Aber da müssen wir mit der Technologie noch hinkommen. Und niemand wird da aus kommerziellen Interessen in 400 Kilometern Weite ein Testfeld oder eine Testanlage hinstellen. Das muss man nach und nach aus mehr ziehen. Also die ganzen Onshore-Tests, die jetzt auch laufen sind bei den Elektrolyseurherstellern, die helfen uns ja ungemein. Die sind sich ja auch ihres Risikos bewusst. Denen ist ja auch bewusst geworden, dass die Kostendegression nicht so schnell einsetzt wie gedacht und dass sie da auch noch weiter machen müssen. Aber ich sehe da schon positive Beispiele, von denen wir ja auch oder die ganze Wasserstoffbranche dann profitieren wird. Die sehe ich am Horizont und da müssen wir gehen. Vielleicht ein Punkt nochmal. Was wir jetzt im Verein initiiert haben, ist nochmal eine größere Untersuchung, eine größere Analyse. Dieses, wann macht Aquaventus halt aus bundesdeutscher Sicht richtig Sinn und in welcher Konstellation? Und da ist uns aufgefallen, dass wir in Deutschland, das ist ein richtig ein deutsches Phänomen, laut Windseegesetz, das ist so das Gesetz, was die Energieernte aus der Nordsee und Ostsee bestimmt, gezwungen sind, all electric oder all hydrogen zu denken. Das heißt, entweder gibt es Offshore-Strom oder es gibt Offshore-Wasserstoff. Und da sind wir ja auch ein bisschen weitergekommen in unseren Gedanken und vor allen Dingen auch die Entwickler und die Unternehmen bei uns im Verein. Da haben wir gemeinsam eine Studie initiiert, die im September diesen Jahres rausgekommen ist, die halt als Quintessenz, ich umreiße es nur mal ganz kurz, können wir nächste Woche noch ein bisschen mehr drüber reden, die halt auch rausgefunden hat, dass diese Sektorkopplung an der Quelle halt offshore extrem Sinn macht, vor allen Dingen auch ökonomischen Sinn. Wie gesagt, durch die Pipeline, die haben wir als damals als in der Analyse als auch gegeben angenommen. Wenn wir jetzt 5 Seekabel weglassen, sparen wir halt Unmengen an Kosten für diese Seekabel. Wir müssen aber auch auf die Ertragsseite gucken. Der Wasserstoff ist als speicherbares Gut und in der Pipeline transportierbar nicht so volatil wie der Strom, weil Strom natürlich immer hoch und runter geht. Aber es gibt halt auch Hochpreisphasen, da macht es vielleicht Sinn, Offshore-Strom vorrangig abzuführen. Dann gibt es Phasen, wo halt sehr viel Wind, Gott sei Dank, in der Nordsee weht, den ich halt in Wasserstoff umwandeln kann und daraus relativ günstigen Wasserstoff zu erzeugen. Und dann gibt es auch Phasen im Sommer über die Mittagszeit, da habe ich ganz viel Onshore-PV und einer Strombörse negative Preise oder sogenannte Nullstunden, wie wir es genannt haben, wo ich halt ein Kabel in die andere Richtung nutzen kann, um halt die Elektrolyseure auf dem Wasser zu versorgen. Also insofern, ich rede hier nicht von doppelter Infrastruktur, also das Verhältnis wasserstofffokussierter Ausbau in den Zonen 4 und 5, also ab einer Entfernung von 200 Kilometern in der Nordsee, macht weiterhin Sinn. Aber dieses Zusammenspiel zwischen Strom und Wasserstoff, das ist halt schon, hat einen Wert, diese Flexibilität. Und dieses Sektor-Coupling erhöht da schon die Einnahme, die halt die Entwickler generieren können. Und auf der anderen Seite sparen wir uns halt weiterhin den Offshore-Stromnetzausbau und mehrere Milliarden dafür. Mhm. Also man muss sich jetzt das so vorstellen, je mehr Wind weht oder wenn viel Wind weht und ich viel Offshore-Windanlagen habe, dann produzieren die natürlich den Strom zur gleichen Zeit. Dieser Strom wird am Strommarkt verkauft zu Preisen, die sind dann äußerst günstig, teilweise sogar negativ im Sommer dann, wenn ich auch Onshore-PV dazu habe. Das heißt, meine Einnahmen für jeden weiteren Windpark sinken tendenziell. Ja. Allerdings auf der anderen Seite steigen meine Kosten, weil ich muss ja immer weiter raus. Und sozioökonomisch, das heißt, ich nehme auch noch die Infrastrukturkosten dazu, das Kabel wird immer länger. Also insofern, meine Erträge sinken, meine Kosten steigen. Das ist nicht so die beste Ausgangsbasis für einen vernünftigen Business Case.
Ja.
Insofern müssen wir da einfach auch den Wasserstoff ins Spiel bringen, um da halt für stabile Erträge zu sorgen und dann halt auch für einen lukrativen Ausbau der Nordsee.
Ja. Das ist super interessant und eine gute Überleitung dann in die nächste Woche.
Genau.
Vielleicht noch als kurzen Abschluss dieses Podcasts, dieser Episode, dass wir uns aufs Stammtischniveau begeben.
Jawohl, jetzt wird
es. Glaubt ihr denn, dass in Deutschland so schwer ist, doppelte Nutzung durchzubekommen? Weil ich habe gehört, das ist das Gleiche mit Photovoltaikanlagen auf dem Feld. Hm. Da darf man dann keine Schafe drunter lassen, weil das wäre doppelte Nutzung und dann ist alles ganz schlimm. Entweder Schafe oder Photovoltaik. Aber an sich machen ja so doppelte Nutzungen total Sinn.
Ja.
Hast du da einen Einblick, warum wir hier in Deutschland so stur da sind?
Die ganzen Hintergründe weiß ich jetzt nicht, aber was du sagst, ist vollkommen richtig. Da kann ich dir nur beipflichten. Ich glaube, es braucht dann wiederum einfach auch Zeit, dass man die Vorteile oder wenn jetzt die PV-Anlage steht und ihren Dienst erweist, dass man dann halt auch Erfahrung sammelt, dass die Schafe da jetzt kein Risiko für die PV-Anlage darstellen. Das heißt, der Strom wird weiterhin abgeführt und ist im Endeffekt gut auch für die Schafe, für jemand, der gerne einen Wollpullover trägt, also aus heimischer Wolle. Ich kann es mir nur vorstellen, dass es halt die Komplexität am Anfang zu reduzieren, was ja auch Sinn macht bei komplizierten und komplexen Projekten. Aber wenn man dann halt genug Erfahrung gesammelt hat, darf man das wiederum erhöhen. Und da macht halt eine doppelte Nutzung schon Sinn, weil du hast halt verschiedene Nutzen, die du bedienen kannst und mehrere Werte, die du kreieren kannst. Und da brauche ich jetzt gar nicht in die Zahlen gehen, da können wir gerne auch auf Stammtischniveau bleiben. Je mehr Nutzen ich kreiere aus einer Sache, desto mehr Erträge resultieren dann wiederum final. Das bin ich 10% mehr oder 20, das ist ja fallweise, aber das ist ja eigentlich eine Logik, die ist ja da. Aber ich merke auch schon, dass gerade auch im Offshore-Bereich auch das Zusammenspiel beispielsweise von Windparks, die ja mehr und mehr werden, und Naturschutz beispielsweise mehr diskutiert wird. Hier muss man aber auch alle abholen, auch alle zu Wort kommen lassen und auch alle Einwände, aber alle Bedenken da sich mal anhören und zu gucken, wie es funktioniert. Aber wir haben auch verschiedene Projekte gesehen, wo man halt Agrarkulturen beispielsweise um die Windparks aufbauen will. Ich rede hier nicht von Aquakulturen, nicht von Fischen, sondern ich rede hier von Pflanzen, die ja auch in diesen Gebieten, die Fläche ist ja da. Und es gibt ja auch bei den Galapagos-Inseln gibt es ständig neue Inseln, die da aus der Vulkanmasse nach oben sprudeln und dann wiederum von Flora und Fauna besiedelt werden. Genauso gibt es ja auch sowas wie künstliche Riffe. Und ich glaube, dass Windkraftanlagen hier auch einen Beitrag leisten können, Nutzen auf der Aquakulturseite oder bei der Fischerei zu erzeugen. Also das sind halt Sachen, ne, dann kommt, wenn man aber die Tür für den einen aufmacht, kommt der nächste mit Sicherheitsbedenken und will dann auch gehört werden, muss gehört werden. Dann hast du wieder ein komplexes, kompliziertes Bild, was du wieder einigermaßen reduzieren musst, um dann wieder abzuleiten, was allen Rechnung trägt.
Ja, verstanden. Ja, du, wir steigen in der nächsten Woche wieder weiter ein, nachdem wir jetzt schon auf die 30-Minuten-Marke überschritten haben, was natürlich jetzt kein Problem ist, aber es ist ja so, dass wahrscheinlich die meisten von unseren Hörerinnen und Hörern ja diese Podcast-Episoden auf den Weg zur Arbeit hören, so haben wir es uns zumindest sagen lassen, und ich habe da mal nachgelesen, so die durchschnittliche Fahrzeit auf dem Weg zur Arbeit, die beträgt, glaube ich, 27 Minuten, wenn ich es richtig im Kopf habe. Insofern sind die Leute jetzt an ihrer Arbeitsstelle angekommen.
Der Durchschnittspendler.
Genau. Und ich freue mich sehr, Robert, wenn wir in der nächsten Woche entsprechend dann weitersprechen und in diese Themen, die wir heute schon kurz quasi jetzt angeteasert haben, dann noch tiefer einsteigen. Ich möchte dann auch mit der regulatorischen und juristischen oder halt Situation jetzt auf der Ebene des Gesetzgebers nochmal sprechen, weil da gibt es noch interessante Aspekte. In der Zwischenzeit herzlichen Dank an dich, lieber Robert. Wir freuen uns auf die nächste Woche. Und an unsere Hörerinnen und Hörer, wie immer der Hinweis, schaut doch gerne mal auf unserer Webseite vorbei, die ja immer noch heißt www.hydrogenbar.de. Ihr findet dort ein Kontaktformular, das ihr nutzen könnt, um mit uns in Kontakt zu treten, wenn ihr möchtet. Wenn ihr Nachrichten an Robert habt, dann könnt ihr das auch übers Kontaktformular an uns einsteuern. Wir leiten diese Nachrichten dann entsprechend weiter. Oder ihr macht es euch noch einfacher und nutzt unsere E-Mail-Adresse kontakt@hydrogenbar.de. Auch das eine Möglichkeit, um uns zu erreichen. So, und das war's für heute. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder mit einer neuen Folge des Hydrogen Bar Podcasts. Bis dahin, macht's gut.
Bis dann. Ciao.
Ciao.